Grundsätzlich sind wir und bin ich auch vor allem Unternehmer, aber ich glaube, dass der soziale Sektor etwas ist, das Unternehmertum mindestens genauso braucht wie der kommerzielle.
Das ist Hans-Ulrich von Freyberg.
Wichtig ist mir natürlich, dass man auch das Werk des Unternehmers sieht, nämlich Kokomor, meine Firma und ich muss sagen, eigentlich unsere Firma, denn als Unternehmer ist man keine Insel, sondern man macht Sachen im Verbund.
Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und deren Geschichten, wie sie etwas verändern. Diese Folge ist mit dem Digitalexperten Dr. Hans-Ulrich von Freyberg. Hans hat Volkswirtschaft an der Universität in Freiburg studiert, anschließend ein Master in klassischer Philologie gemacht und weiterhin ein Master in Business Administration in Stanford abgeschlossen. 1988 hat er dann in Freiburg promoviert. Nach einigen Jahren Berufserfahrung hat er im Jahr 2000 die Digitalagentur Kokomor gegründet. Was macht Kokomor genau? So beschreiben sie es selbst auf ihrer Webseite. Als Dienstleister entwickeln wir überzeugende digitale Kommunikation und Services. Als Startup-Schmiede erfolgreiche digitale Produkte. Immer geht es dabei um die Menschen und um Ergebnisse. Alles andere ist Mittel zum Zweck. Wir starten in das Gespräch damit, was Hans so antreibt und in die Anfangsgeschichte von Kokomor.
Ich bin Unternehmer wahrscheinlich aus Leidenschaft, muss man sagen. Ich bin nicht Unternehmer, weil ich jetzt unbedingt mit einer bestimmten Chance irgendwann etwas Bestimmtes erreichen wollte, sondern ich habe mir, als ich eine Karriere als Angestellter 10 Jahre hinter mir hatte, gesagt, ich würde gerne selbstständig was aufbauen, mehr Freiraum haben, selbst gestalten. Habe mit meinem Arbeitgeber damals drüber gesprochen. Der fand das jetzt nicht unbedingt gut, weil er gern wollte, dass ich bei ihm bleibe und hat dann aber gesagt, okay, wenn du unbedingt willst, lass uns was zusammen machen. Und daraus ist dann Kokomor entstanden.
Okay, voll interessant. Was ist, was dich so vorantreibt? Was ist, was dich motiviert und vielleicht sogar begeistert?
Mich treibt zunächst mal die Möglichkeit und auch der Wunsch voran, etwas gestalten zu können. Ja. Ich glaube, wir haben alle die Möglichkeit, etwas zu gestalten. Ich habe vielleicht einen besonders ausgeprägten Wunsch, das zu tun. Und was mich natürlich begeistert, ist, wenn ich etwas gestalte, das anderen gefällt und das andere benutzen können und das Erfolg hat. Ja, ich meine, Kokomor ist dafür ein Beispiel, aber natürlich ist Kokomor jetzt sagen wir, als Firma noch ein relativ abstraktes Gebilde. Interessanter ist, was wir da wirklich machen. Ja. Und mich begeistern die Dinge, die wir hier jeden Tag tun. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen wichtig, dass er sich jeden Tag auf das freuen kann, was er tun wird und auch an dem freuen kann, was er getan hat. Das heißt nicht, dass alles, was wir hier tun, immer ausschließlich Spaß macht. Das ist sicher nicht so. Aber wenn ich mir öfters sagen muss, dass eigentlich ein Tag Mist war oder dass mich am nächsten Tag Mist erwartet, dann ist irgendwas falsch und dann ändere ich auch
irgendwas. Jetzt hast du schon gesagt, dir geht es viel darum auch, dass die Arbeit Spaß macht. Offensichtlich, vielleicht würde ich jetzt mal sagen, impliziert, dass es dem Mitarbeiter noch irgendwie gut geht. Bevor wir jetzt gerade da gesprochen hatten, hast du schon gesagt, dass es dir auch nicht nur darum geht, einfach Geld zu verdienen, sondern vielleicht auch irgendwie einen Impact zu haben mit dem, was du machst, dass es bedeutungsvoll ist, dass es einen Sinn hat. Würdest du dich irgendwie als typischen Unternehmer bezeichnen, falls es sowas irgendwie gibt?
Ja, also ich glaube, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, ein typischer Unternehmer. Ein Unternehmer lebt doch eigentlich davon, dass er sich differenziert und untypische Dinge tut, dass er Neuland betritt. Und insofern, glaube ich, kannst du vom typischen Unternehmer nur auf einer sehr abstrakten Ebene sprechen. Ja, also wenn du dir die konkreten Menschen anschaust, sind die, soweit ich das beurteilen kann, sehr unterschiedlich.
Ja, mega gespannter Gedanke. Bin total bei dir. Ich würde sagen, trotzdem ist ein gewisses Mindset von Menschen, die etwas gründen. Die haben schon Gemeinsamkeiten. Es gibt viele, die sagen, die würden nie auf die Idee kommen. Und du hast ja gesagt schon, dass es dich begeistert und Spaß macht, was zu gestalten. Irgendwie vielleicht auch etwas zu erschaffen. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel eine so eine Gemeinsamkeit, die viele Unternehmer haben. Nicht notwendig. Und Darum würde mich einfach nochmal so ein bisschen interessieren, was hat dich dazu gebracht, genau Kokomor zu gründen? Erstmal, vielleicht kannst du danach gleich nochmal erzählen, worum es sich genau handelt, was ihr macht, wo du schon angedeutet hast, dass es vielleicht nicht ganz so konkret ist. Ja, was hat dich dazu gebracht, da was selbst zu gründen?
Das eine entsteht ja im Leben immer aus dem anderen. Ja, es ist ja nicht so, dass auf einmal aus dem Nichts irgendwelche Gedanken kommen und Aktionen entstehen, auch nicht bei Unternehmern. Und ich war gut 10 Jahre lang in der Medienbranche tätig und da vor allem in der Buchbranche. Und als dann in mir der Wunsch so aufgekeimt ist, etwas selbst zu machen, eine eigene Firma zu starten, habe ich mir natürlich als erstmal überlegt, irgendwas im Verlagswesen zu tun. Das wäre naheliegend gewesen für mich, weil mir die Buchbranche auch einen Riesenspaß gemacht hat. Ja, also da war ich wirklich mit Leib und Seele dabei. Aber dann habe ich mir die Sache auch mal objektiv angeschaut und habe gesehen, okay, das ist schon ein sehr reifer Markt, wo es, sag mal, schwer ist, sich zu etablieren und in skalierbarer Form Erfolg zu haben. Und das war dann auch die Zeit, als es digital losging, ja, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre. Und da lag es relativ nahe zu sagen, okay, ich verlege mich eher auf diese Seite der Medien. Und dann habe ich zunächst mal Kokomor mit meinem seinerzeitigen Arbeitgeber zusammen gegründet. Ja. Das war Bertelsmann und wir haben angefangen als eine reine Content-Firma, ja, weil das natürlich beim Medienunternehmen auch nahe lag, etwas mit viel Content zu machen. Und Content spielt heute immer noch eine große Rolle. Also es gibt da sozusagen in der Firma einen roten Faden aus unserer Gründung, der sich immer weiterzieht. Und das ist Content, auch wenn mittlerweile viel anderes dazugekommen ist. Und nachdem wir dann mit der Zeit eben gesehen haben, dass Digitalisierung natürlich mehr bedeutet als digitaler Content, ja, nachdem dann E-Commerce immer stärker wurde, Social Media aufkam, das mobile Internet, hat sich das aufgefächert. Ja, aber Kokomor ist organisch gewachsen aus dieser Content-Wurzel heraus.
Wie ist es, wenn du sagst, du hast es erst anfangs mit Bertelsmann zusammen gegründet? Ist es jetzt immer noch so, dass die Partnerschaft besteht? Und wie ist deine Erfahrung damit, was Neues zu gründen mit einem, ich sag mal, größeren, etablierten Unternehmen schon? Hat sicherlich Vorteile, Nachteile. Wie ist deine Erfahrung im Nachhinein damit?
Die Erfahrung ist auf jeden Fall gut, denn das Ganze ist ja gut ausgegangen, aber es ist nicht mehr so wie am Anfang. Ja? Ich hatte seinerzeit mit Bertelsmann vereinbart, dass ich eine Kaufoption auf deren Anteile habe, weil ich gesagt habe, ich möchte mich wirklich selbstständig machen und diese Chance sollte es auch geben. Und Bertelsmann hat das akzeptiert und ich habe die Kaufoption dann ausgenutzt. Ich hatte von Anfang an über 50% und habe dann die Kaufoption ausgenutzt zusammen mit einem Finanzinvestor. Ja. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so wie am Anfang, aber es ist gut. Und es war eine gute Erfahrung und ich bin da natürlich auch sehr dankbar, ja, dass ein Arbeitgeber so etwas mitmacht, ja, und auch da sehr offen war und gesagt hat, okay, wir machen, ich weiß noch, mein Chef hat mir damals gesagt, wir machen alles mit, außer Sie, damals hat man sich noch gesiezt, außer Sie gründen eine Windelfabrik in Marseille. Wie er darauf gekommen ist, weiß ich nicht genau, ich war damals für das westeuropäische Buchgeschäft verantwortlich. Ich habe in Paris gearbeitet oder von Paris aus gearbeitet. Irgendwie hat er mich in Frankreich verortet und hat dann gesagt, also wir machen alles außer einer Windelfabrik in Marseille. Und die habe ich dann ja auch nicht gemacht. Wobei heute einer unserer größten Kunden ist Procter & Gamble und wir sind die digitale Lead-Agentur für Pampers. Ich bin also nicht weit davon weggelandet. Sehr das geil. Heißt, die seinerzeitigen Bedenken waren nicht ganz unberechtigt.
Finde ich aber super auch die Lehre, die man daraus ziehen kann, dass es Sinn macht, sich frühzeitig Partner zu suchen und ruhig auch wieder mit größeren, mit etablierten, aber gleichzeitig immer so ein bisschen in die Zukunft zu denken und sich Möglichkeiten einfach einzuplanen, genau wie sowas dann, dass du die Möglichkeit hattest, dich dann im Prinzip selbst alles das einzukaufen.
Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn du unternehmerisch erfolgreich sein willst, dass du deine eigene Schwäche mindestens genauso schätzt wie deine eigene Stärke. Ja. Und das heißt auch, dass du immer schaust, mit wem kann ich Dinge zusammen machen. Ja. Das Leben als Unternehmer ist in vielen ja nicht so unterschiedlich von dem Leben eines angestellten Arbeitnehmers, denn auch der Unternehmer ist darauf angewiesen, im Team zu arbeiten. Ja, das ist völlig klar. Und ich sehe meine Kollegen hier auch eben als Mitunternehmer, mit denen ich Dinge zusammen mache. Mich hat heute einer gefragt, was ich von einem Mitarbeiter erwarte. Und da habe ich gesagt, ich erwarte, dass er nicht das tut, was man ihm sagt, sondern mehr. Ja, und deshalb, ich habe ihm das so erklärt, ich habe gesagt, ich erwarte von dir, wenn du zu uns kommst, dass du natürlich dich mit den Erwartungen, die man in dich setzt, mit deiner Stellenbeschreibung befasst. Ja, das erwarte ich schon. Ja, ich erwarte aber nicht, dass du sie einfach nur erfüllst, sondern ich erwarte, dass du sie kritisch reflektierst. Ja, und dass du darüber in einen Dialog eintrittst, Verantwortung übernimmst und darüber hinausgehst. Ja, so. Das heißt, auch Arbeitnehmer, auch Angestellte, ja, sind ja in der Regel, zumindest mal in einer Firma wie unserer, dazu angehalten, als Unternehmer zu agieren. Und da glaube ich gar nicht, dass die Rollen da zwischen mir und den Leuten, mit denen ich hier zusammenarbeite, so unterschiedlich sind. Und deswegen ist es so wichtig, damit kommen wir zurück zu dem Thema Partnerschaften, dass man sich als Unternehmer Partner sucht. Das sind hier bei Kokomo zunächst mal meine Kollegen, das sind meine Partner. Ja, so. Und dann brauchst du Partner auf Kapitalseite und du brauchst Partner für alles mögliche andere. Zum Beispiel Technologiepartner haben wir hier bei Kokomo oder in unseren Startups, ja, haben wir dann Partner, die zusätzliche Kapitalgeber sein können oder die mit uns im Sinne einer professionellen Community zusammenarbeiten, um gewisse Dinge zu starten und loszutreten. Also Partnerschaften, Gemeinsamkeiten, gemeinsames Arbeiten, das ist für alle wichtig, egal ob man Unternehmer ist oder nicht. Und zu glauben, dass es für einen als Unternehmer unwichtiger sei, weil man ja angeblich unabhängig ist, das wäre ein Trugschluss. Ja. Eigentlich ist das überhaupt falsch zu sagen, der Unternehmer sei unabhängig. Das ist er nicht. Der Unternehmer befindet sich genauso in Abhängigkeiten. Er kann vielleicht mehr als andere seine Abhängigkeiten selbst aussuchen, aber dann hat er sie auch. Ich bin von meinen Kollegen abhängig, ich bin von meinen Kunden abhängig, ich bin von Lieferanten abhängig. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und deswegen muss man an diese Beziehung auch bewusst angehen und vorausschauend starten und pflegen.
Ich finde so, ja, mega wichtige Punkte, die du ansprichst. Und mir gefällt auch gerade, was du beim Anfang gesagt hast, welche Erwartungen du vielleicht auch an einen Mitarbeiter hast, dass es darum geht, klar, er soll die Aufgaben machen, für die er vielleicht auch eingestellt wird. Gleichzeitig ist es ja ein gewisses, soll er auch ein Mindset von einem Intrapreneur haben, von einem Entrepreneur haben, von einem Unternehmer, Sachen hinterfragen und vielleicht auch kreativ neue Lösungen, bessere möglichst finden, als man bereitstellt. Und das ist so ein wichtiger Punkt, erstmal, wenn es darum geht, eine Organisation, selbst ein Unternehmen aufzubauen, aber vielleicht auch einfach zu skalieren oder überhaupt eine Bewegung zu schaffen, wo man halt solche Partner hat. Die Frage ist natürlich, wie kann man das fördern? Wie schafft man das? Weil es ist, hört sich erstmal leicht gesagt an, aber es ist kein Selbstverständlich, es ist absolut nicht. Und man könnte meinen, es ist schon ein relativ hoher Anspruch. Also wie ist deine Erfahrung damit und wie versuchst du das vielleicht bei Kokomo auch selbst umzusetzen?
Gut, das ist eine Frage der Führungskultur. Ja. Wir haben hier eine Führungskultur, überhaupt eine Kultur bei Kokomo entwickelt. Ja, entwickelt ist wirklich der richtige Ausdruck. Sowas kann man ja nicht einfach überstülpen, die auf drei fundamentale Werte setzt, nämlich Menschlichkeit, Unternehmertum und Kreativität. Das haben wir auch niedergelegt in einem Dokument Und das haben wir auch ausformuliert, was das bedeutet nach innen, was das bedeutet nach außen. Jetzt kann man natürlich immer sagen, sowas steht dann irgendwo und da steht es auch gut. Gelebt wird es nicht unbedingt. Das hängt hier, das kann ich dir jetzt zeigen, wenn ich meinen Rechner umdrehe, kann ich nachher noch machen. Ja, das hängt hier bei mir aber an der Wand. Ich rede da auch regelmäßig drüber. Ich ermutige immer alle, sich regelmäßig damit zu beschäftigen. So alle 3 Monate gebe ich einen Kurs Kokomor Basics zusammen mit unserer HR-Chefin und noch einem Kollegen für neue Mitarbeiter, wo ich in Kokomor einführe. Und da stellen wir auch immer diese Werte vor, die unsere Kultur prägen sollen.
Oh, da muss ich dich mal unterbrechen. Das finde ich mich mega spannend, diesen Punkt zu sagen, du gibst regelmäßig eine Einführung oder einen Grundkurs in eure Organisation. Dann kannst du da ein bisschen weiter drauf eingehen, was ist der Hintergedanke und was machst du da konkret und warum machst du das, oder anders, machst du das nur für neue Mitarbeiter oder gibt es sowas auch in, vielleicht nicht ganz so häufig, aber für bestehende Mitarbeiter?
Ja, also für bestehende Mitarbeiter gibt es ein AMA mit mir regelmäßig, Ask Me Anything. Ja, da werden immer 10 ausgesucht, so lange, bis alle durch sind, und dann werden wieder 10 ausgesucht. Das mache ich auch zusammen mit unserer HR-Chefin. Aber da geht es vor allen Dingen darum, dass die Mitarbeiter mir Fragen stellen können. Da können die alles fragen. Das ist also nicht von mir irgendwie vorstrukturiert. Ja, aber da geht es auch oft um unsere Werte. So. Für neue Mitarbeiter gibt es diese Basics. Ja, das ist stärker von uns gesteuert, also sozusagen vom Unternehmen aus gesteuert, wo wir halt versuchen, mal eine Perspektive auf Kokomor zu geben, die über die tägliche Arbeit der Leute hinausgeht. Aber also mal versuchen, das große Ganze einzuführen. Kannst natürlich sagen, okay, Leute, geht auf die Website, ja, ihr habt alle ein Starter-Set bekommen, da steht das auch irgendwie. Aber das ist natürlich was anderes, als das im persönlichen Dialog zu machen. Ja. Und da geht es also genau darum, die Identität von Kokomor zu entwickeln, also den Sinn, über den wir eben gesprochen haben, was ist eigentlich unser Versprechen an den Markt, was sind die Leistungen, die wir bringen, was sind relevante Fakten über die Firma und was sind unsere Werte. Ja, und das erklären wir da und das machen wir auch mit Beispielen, ja, zeigen Beispiele unserer Arbeit, natürlich nicht alles, was wir machen, aber Beispiele, die so ganz gut das abdecken, was hier passiert. Und wir unterhalten uns dann auch vertieft für unsere Werte und was die für uns bedeuten.
Oh, finde ich mega spannend. Alles, was du jetzt so sagst, hört sich an, dass du dich wirklich damit auseinandergesetzt hast. Und das sind Sachen, wo man ja eigentlich immer wieder hört, hey, das sollte stattfinden. Die Realität sieht in sehr vielen Unternehmen komplett anders aus. Und ja, für mich hört es sich einfach so an, dass es für dich fast, ich will nicht sagen selbstverständlich ist, aber wie schaffst du es oder wie bist du dazu gekommen, zu sagen, hey, du machst das, du nimmst dir dafür Zeit und legst darauf so einen regelmäßigen Fokus, einfach auch das zu machen, was du gemacht hast. Wie bist du dazu gekommen, in den, ich sag mal, vergangenen 20 Jahren als Unternehmer zu sagen, das ist dir wichtig und das machst du auch.
Gut, dazu gehört eine Grundhaltung. Die Grundhaltung ist bei mir einfach, dass der Mensch im Fokus des Unternehmens steht, auch intern. Das ist das Wichtigste für die Firma. Ich meine, diese Grundhaltung haben andere sicher auch. Was bei uns auch dazu kommt, ist ein gehöriges Maß an Disziplin. Ja, ich glaube, ich bin selbst auch ein relativ disziplinierter Mensch, weil man muss die Sachen auch durchziehen. Ja, so, und das ist natürlich schon so, weil du hast einen vollen Terminkalender und dann musst du das Basics machen, dann musst du das AMA machen und so weiter. Das wäre dann schon einfacher, man hätte weniger Termine, ja. Und wenn es dann passiert, ist es eine super Sache, aber das ist ja oft so, ja, zu guten Sachen muss man sich ja auch immer ein Stück zwingen, ja. Das ist auch, ich weiß nicht, wie, keine Ahnung, laufen gehen oder sowas. Das ist ja im Prinzip auch langweilig, aber es tut einem gut, ja. Am Ende fühlt man sich besser und weiß, es war das Richtige. Ja, also ich würde mal sagen, es ist eine Mischung aus Haltung und Disziplin und dann natürlich andere. Also die Ideen stammen ja nicht alle von mir. Die AMA-Idee, die hatte mal unsere HR-Chefin. Basics weiß ich gar nicht mehr, wie die hatte. Vielleicht ich, vielleicht jemand anders, ist auch ganz egal. Ja, auf jeden Fall ist natürlich wichtig, dass ich immer Leuten zuhöre, die sagen, pass mal auf, wir könnten unsere Kultur so und so noch weiter etablieren, noch vertiefter, noch intensiver leben. Und ich denke, das ist dann auch eine gemeinsame Leistung, das so eine Kultur immer wieder aktiv gefördert wird. Ja, das kommt jetzt nicht nur von mir bei uns.
Ja, voll gut. Wie schaffst du es da, dich trotzdem einfach nochmal auf diese Sachen, dafür Raum zu schaffen, dich darauf zu fokussieren? Klar, es ist erstmal auch wieder da leicht gesagt, zu sagen, hey, die sind wichtig. Und du hast es ja schon so angedeutet, indem, ja, man, es braucht Disziplin und man muss es machen. Trotzdem sieht der Arbeitsalltag von den meisten irgendwie anders aus. Weißt du, dann sind auf einmal alle möglichen anderen Sachen sehr relevant und sehr dringend. Wie siehst du, also hast du da irgendwie einen, vielleicht aus deiner Erfahrung, einen, ich will nicht sagen Tipp oder Hack, aber was anderen Unternehmen, als anderen Unternehmern helfen könnte, diesen Raum, diese Zeit einfach zu schaffen?
Da muss ich jetzt mal nachdenken, was es da außer Disziplin noch gibt. Du musst dich einfach mit den Menschen befassen und dann siehst du auch diese Notwendigkeit. Ja, ich rede ja jetzt nicht nur in Basics und Ask Me Anything mit Leuten, sondern bei allen möglichen Gelegenheiten, ja, und auch außerhalb von Terminen. Und dann kriegst du ja auch Dinge mit, dann kriegst du einfach mit, sag mal, wenn dir neue Mitarbeiter sagen, nach einem halben Jahr ist eigentlich immer noch nicht richtig verstanden haben, was Kokomo macht, dann kommst du ja auch auf die Idee, dass du da vielleicht jetzt mal was unternehmen müsstest. Oder du siehst, dass einfach Leute Gesprächsbedarf haben und dass auch Dinge, wo du dir denken würdest, die sollten eigentlich klar sein, eben nicht klar sind. Ja, und du kannst natürlich lange sagen, aber das stand doch damals in der E-Mail, die wir irgendwie an das ganze Kollegium verschickt haben. Ja, aber das ist im Prinzip irrelevant, ob es da drin stand, wenn es nicht angekommen ist. Ja, also das heißt, du merkst ja, wenn du dich um Menschen kümmerst, auf Schritt und Tritt, was notwendig ist, wenn dich das interessiert. Also ich glaube, eine Grundvoraussetzung, um Unternehmer zu sein, ist, du musst dich für Menschen interessieren, du musst sie ernst nehmen, du musst Beziehungen aufbauen können und du musst daraus lernen können. Ja, also sonst geht's nicht. Ja, das ist schlicht und einfach. Zum Beispiel hat mir ein Kollege nahegebracht ein Buch, das heißt Radical Candor. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine Führungsphilosophie von Kim Scott, kommt aus dem Silicon Valley. Also empfehle ich sehr Radical Candor von Kim Scott. Und der Kollege hat mir das empfohlen und ich habe mir das Buch besorgt, habe das gelesen, war begeistert. Das passt genau zu unseren Werten. Ja. Und ich habe gesagt, okay, wenn wir das praktizieren, ja, dann praktizieren wir auch unsere Werte. Und wir haben das Buch allen Angestellten geschenkt. Wir haben gesagt, lest das durch, so sollten wir funktionieren. Und haben dann auch so bestimmte Artefakte aus diesem Buch übernommen. Und wir haben vor allem hier immer wieder auch intern betont, was eigentlich diese Grundlage in dem Buch ist, auf der das ganze Radical Candor-Prinzip basiert. Und die Grundlage ist, mit ernsthaftem Interesse tiefe Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Du kannst sonst nicht richtig weiterkommen. Wenn du dich nicht für Menschen interessierst, kannst du sie nicht führen. Das ist dann entweder blanker Zynismus oder Belanglosigkeit. Ja? Weder Zynismus noch Belanglosigkeit führen irgendwo hin. Da gibt es keinen unternehmerischen Erfolg.
Ja, ja, voll gut. Werde ich auf jeden Fall mal näher anschauen. Das Buch hört sich sehr, sehr spannend an. Wenn wir jetzt schon dabei sind, gibt es irgendwie noch andere Bücher, wo du sagst, die haben dich extrem geprägt? Vielleicht die Art und Weise, wie du führst oder einfach generell in Bezug auf Unternehmertum?
Also ein Buch, das mich begeistert hat als Unternehmer, ist Confessions of an Advertising Man von David Ogilvy. Ja. Das ist wahrscheinlich inhaltlich überholt, was Werbung angeht. Das ist zu einer Zeit geschrieben worden, da gab es kein Internet. Ja, also die ganze digitale Werbung findet da nicht statt. Aber es hat mich von der unternehmerischen Seite her beeindruckt, weil David Ogilvy da sein Leben, insbesondere sein Berufsleben erzählt, wie er sich eben zu dem entwickelt hat, was er am Ende war, nämlich einer der erfolgreichsten Unternehmer, die es überhaupt je gegeben hat in der Werbeindustrie. Und dieses Buch verschenke ich auch sehr gern. Ja, gebe ich immer wieder Leuten mal zum Lesen.
Okay, voll gut, vielen Dank. Lass uns mal noch ein bisschen näher auf dieses Thema Menschlichkeit eingehen oder, weil es ist ja auch was ihr oder zumindest was ich mitbekommen habe, was dir wichtig ist, was euch wichtig ist, in Bezug, wo ihr auch mit anderen Unternehmen oder Organisationen zusammenarbeitet. Also gerade wenn es um Digitalisierung geht, irgendwie Innovation und gerade soziale Medien. Ja, lass uns mal so ein bisschen über das Thema, wie sozial sind sie wirklich, reden.
Die sozialen Medien sind gesellig. Ja, da tut man sich um, da amüsiert man sich zusammen, da postet man voreinander. Sie sind aber nicht sozial im deutschen Sinn des Wortes sozial. Sie sind nicht darauf ausgelegt, Schwachen zu helfen, Schwächen auszubügeln, Dinge zu verbessern. Ja, da gibt es zwar auch bei Firmen wie Facebook dann so eine Philosophie, wir tun der Welt etwas Gutes. Ich meine, diese Philosophie ist ja auch ein bisschen ins Wanken geraten in der Öffentlichkeit aus guten Gründen. Und ich denke aber auf der anderen Seite auch, sag mal, ein Facebook kann durchaus Gutes bewirken. Nur de facto ist es so, das gilt nicht nur für Facebook, das gilt grundsätzlich für die Social Media, dass Menschen dort immer auf der Sonnenseite zu stehen scheinen. Ja, also da gibt es eigentlich nur, wir beide wahrscheinlich eingeschlossen, starke, glückliche, erfolgreiche Menschen, ob das jetzt eben auf Facebook ist oder auf Instagram oder auf LinkedIn oder Xing, ja, so ist es immer, die Schattenseiten des Lebens bleiben ausgeblendet. Und das ist natürlich völlig irreal. Ja. Die Wirklichkeit ist ja so, dass wir alle irgendwo Probleme haben. Es gibt ungefähr 39% chronisch Kranke in unserer Gesellschaft. Viele, viele haben chronische Krankheiten, ja, was man völlig unterschätzt, angefangen bei Allergien, ja. So. Und es gibt soziale Randgruppen, ja, zusätzlich. Das findet, obwohl es ein wesentlicher Teil unseres Lebens ist, ja, nicht statt in Social Media. Und das ist schade, weil es ist schade deshalb, ja, weil ja eigentlich Social Media dazu dienen, dass man zusammenfindet, zusammenbleibt. Und für chronisch kranke Menschen beispielsweise, auch für Menschen, die zu sozialen Randgruppen gehören, ist es oft extrem wichtig, dass sie andere Betroffene in ähnlicher Lage kennen und sich mit denen austauschen können. Das geht aber natürlich nicht, wenn diese Themen nicht stattfinden in Social Media. Natürlich sind die Leute auch in Social Media, aber die Themen finden nicht wirklich statt. Ja? Also nicht auf den individuellen Profilen auf jeden Fall. Und das bedeutet, dass halt hier auch Potenzial verloren geht, dass man gemeinsam Stärke aufbaut und dadurch Probleme lindert oder löst. Und man nennt das ja, was da stattfinden könnte, aber nicht stattfindet, gemeinhin Selbsthilfe. Ja, so der Fachausdruck dafür ist Selbsthilfe. Und es gibt ja Offline-Selbsthilfegruppen. Das wird ja auch sehr stark gefördert. Das wird gefördert von Krankenkassen insbesondere, weil die wissen, dass das gut ist, dass das positiv ist. Das wirkt sich positiv auf Krankheitsverläufe aus. Das senkt die Kosten im Gesundheitssystem. Also investieren die Krankenkassen da sehr gerne. So. Aber offline ist das Ganze nicht optimal, insbesondere oft für jüngere Betroffene, die halt keine Zeit haben, zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen oder für die das irgendwie zu weit weg ist, weil die ja im Beruf stehen und dann kommen sie da nicht so gut hin. Ja. Es gibt auch welche, für die es einfach schwer ist, weil sie sich aufgrund von Behinderungen zum Beispiel nicht so gut irgendwo hinbewegen können. Ja. Und dann, und das ist etwas, was wir hier auch im Rahmen so eines kleinen Feldforschungsprojekts herausbekommen haben, für eine bestimmte Krankheit, chronische Krankheit, Multiple Sklerose, spielt eine wesentliche Rolle, warum Leute eben diese Selbsthilfegruppen, obwohl sie Selbsthilfe interessiert, nicht in Anspruch nehmen, dass sie da nicht selbst bestimmen können, mit wem sie eigentlich zusammenkommen. Ja. Die sagen halt, okay, dann gehe ich da hin zu so einer Selbsthilfegruppe und da sitzen Leute, die haben die gleiche Krankheit wie ich, aber ich bin ja nicht nur über meine Krankheit definiert. Ja? Ich möchte schon Leute treffen mit der gleichen Krankheit, Ja, aber das sollen schon Leute sein, die irgendwie auch zu mir passen, mit denen ich was gemein habe. Und de facto ist es zum Beispiel so, dass jüngere Betroffene zum Beispiel von MS sagen, ich möchte gar nicht sehen, wie es mir in 30 Jahren eventuell geht. Ich bin lieber mit, ja, das ist so, und das kann man auch sagen, das ist asozial. Wenn du MS hast, ja, oder Parkinson, es gibt auch jüngere Parkinson-Betroffene, ja. Wenn du solche Probleme hast als junger Mensch, dann bist du sowieso schon, sag mal, mit einer gewissen Schwierigkeit ja konfrontiert, ja. Dann hast du das Leben mal nicht so leicht wie andere. Das finde ich schon irgendwie völlig okay zu sagen. Ich muss jetzt noch nicht lauter Leute mit einer Pumpe oder mit einem Rollstuhl sehen, ja. Muss einfach nicht sein. Ja. Kann ich nachvollziehen? Ja, finde ich überhaupt nicht. Asozial ist einfach menschlich. So, führt aber eben auch dazu, dass sie dann nicht in diese Selbsthilfe gehen. Und jetzt wäre es natürlich total naheliegend zu sagen, man macht das online. Ja. Aber solange Leute online sich nicht outen, was man ja auch verstehen kann, ja, ist das irgendwo eine Quadratur des Kreises, und diesen Kreis kann man im Gegensatz zum geometrischen aber wirklich quadrieren, und das ist ja etwas, wo wir als Kokomo auch zunächst mal über Corporate Social Responsibility investiert haben und jetzt auch ständig weiterarbeiten.
Ja, finde ich mega spannend, den Gedanken, und ich kann mir vorstellen, dass er sehr relevant ist. Können wir das mal weg von chronischen oder generell Krankheiten nehmen, weil ich glaube, gerade alles, was mit Therapie zu tun hat, kann oft schwer werden, sondern mal vielleicht in eine Richtung, wenn du eine typische, was auch mal ein typischer, also eine Organisation hast, die sagt, sie möchte sich irgendwie sozial engagieren oder auch ein soziales Problem lösen. Wie kann dieser Gedanke relevant werden? Wie können die damit arbeiten? Wie kann man da schaffen, irgendwie ja, Ansätze zu schaffen? Von dem einfach, von dem Hintergrund, was du so sagst.
Ja, also indem du mit Leuten redest, ja, die Probleme haben. Ja, also am Ende heißt ja Digitalisierung nicht, dass alles digital wird. Es heißt nur, dass es immer mehr Interfaces gibt zwischen der analogen Welt und der digitalen Welt. Und der analogen steht immer noch der Mensch im Mittelpunkt. Ja, es geht am Ende um den Menschen. Also egal, ob jetzt ein digitales Unternehmen bist wie wir oder ein weniger digitales, wenn du dich sozial engagieren willst, dann solltest du dich nicht zuerst fragen, wie kriege ich die maximale Aufmerksamkeit, sondern du solltest dich fragen, wo kann ich eigentlich was für die Leute tun? Ja, dann ist es völlig okay, wenn du damit auch versuchst, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Wege. Ja, also ich meine, das geht mit ganz einfachen Dingen los, nämlich dass man sich als Einzelperson irgendwo sozial engagiert, dann kriegt man schon, da gibt es ja viele Möglichkeiten, da kriegt man ja eine Menge mit. Ja, aber selbst wenn man sich, sag mal, in seinem Unternehmen, in seinem Freundeskreis einfach für Leute interessiert, mal ein bisschen in die Tiefe geht, dann kriegt man ja auch schon Bedarf mit. Was wir hier für unsere Corporate Social Responsibility gemacht haben, ist, wir haben Feldforschung betrieben. Wir haben wirklich mit Betroffenen halt von, gut, jetzt komme ich wieder zum Thema Krankheit, aber das ist halt ein Problem, ja, gut, und wir haben uns halt darauf fokussiert. Ja, wir haben halt mit Betroffenen gesprochen, ja, und zwar systematisch, ja, Tiefeninterviews geführt, Online-Umfrage gemacht und haben halt rausbekommen, okay, das ist das Problem, ja, auch warum die Leute dann nicht zum Beispiel in geschlossene Facebook-Gruppen gehen, wenn sie Multiple Sklerose haben und solche Dinge. Also, das haben wir halt einfach ergründet, ja, und am Ende von so einer Ergründungsphase, von solcher Feldforschung, ja, die wir halt ganz systematisch hier machen, ja, was wir auch eine Abteilung haben, das macht es natürlich leichter, ja, so, am Ende siehst du dann halt meistens, dass es Dinge gibt, die man besser machen kann. Ja, also selten kommt raus, alles ist optimal schon auf unserer Welt. Ja. Und dann kannst du die Gelegenheit beim Schopfer ergreifen. Aber ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Du musst vom Menschen her kommen, dass nicht von dem Wunsch her kommt, ich will jetzt CSR machen, weil das ja irgendwie von mir erwartet wird und ich brauche dann eine Sektion auf meiner Website dazu, ja, und jetzt frage ich meine PR-Agentur, was ich da tun könnte. Das ist also, glaube ich, der völlig falsche Ansatz. Man muss was machen, am Menschen orientiert sein, dann kannst du deine PR-Agentur davon erzählen. Ja. Dann können die auch was draus machen. Ja, also ich bemitleide jede PR-Agentur, die ihrem Kunden sagen muss, was ein CSR machen soll.
So ein Theme, was ich bei dir jetzt durch sehr, sehr viele sage ich mal, eigentlich durch alles bis jetzt in unserem Gespräch raushöre, ist wirklich diesen, den Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Richtig.
Ja, und einfach da einfach auch einfach erstmal zuzuhören, zu gucken, was bewegt die Person, welche Probleme hat die Person vielleicht, was braucht sie, um ja irgendwie glücklich zu sein, aber auch gleichzeitig irgendwie leistungsfähig zu sein. Und das ist bei dann Kunden oder auch genauso irgendwelchen Usern von der Anwendung, gleichzeitig aber auch genauso bei Mitarbeitern. Ne? Und ihr arbeitet sicherlich mit sehr vielen verschiedenen Organisationen zusammen. Und wenn du jetzt mal über die letzten Jahre so zurückdenkst, was sind so typische immer wieder vielleicht Missverständnisse oder vielleicht auch Fehler, die dir immer mal wieder begegnen, die wirklich häufig vorkommen bei den Organisationen, denen ihr zusammenarbeitet?
Also ohne uns da auszunehmen, ja, sowas gibt es bei uns auch, würde ich sagen, der größte Fehler, den Organisationen in der Regel leicht begehen, ist, dass sie einen extrem gut klingenden Spruch befolgen, nämlich if it ain't broke, don't fix it. Ja, wenn es nicht kaputt ist, fass es nicht an, ja, reparier es nicht. Klingt super, ist ein super Spruch, aber ist falsch und ist fatal falsch aus meiner Sicht. Es kann natürlich sein, dass die Sache gut funktioniert und man da im Moment auch nichts dran ändern sollte. Das gibt es natürlich. Ja. Aber das Prinzip ist extrem gefährlich. So gehen Organisationen, so gehen Firmen zugrunde. Nach dem Prinzip. Ja. Da lehne ich uns nicht aus. Also wir haben auch so Momente. Das habe ich auch. Ja. Wo ich sage, okay, da muss ich mich doch jetzt eigentlich nicht drum kümmern, weil das läuft ja. Nicht anfassen. Ja. Das ist der Keim des Niedergangs.
Okay, kannst du noch ein bisschen drauf eingehen, wieso? Also was steckt dahinter? Was ist die Gefahr dabei?
Die Gefahr dabei ist, dass du selbstzufrieden wirst und nicht wahrnimmst, dass dein Umfeld sich ändert. Ja? Und bei dir zwar noch ein paar Dinge weiterlaufen, die schon gar nicht mehr so richtig zum Umfeld passen, aber die folgen den Gesetzen der Trägheit. Also zum Beispiel, du setzt für einen Kunden eine veraltete Technologie ein. Ja, so. Das läuft gut. Der Kunde hat die offiziell in seinem Tech-Stack. Ja, der hat mit dir einen Vertrag dazu. Ja, der Kunde ist glücklich, du bist glücklich. Warum solltest du jetzt zu dem Kunden hingehen und sagen, es entsteht hier eine neue Technologie, die sollten wir testen? Ja, so. Da sagt erstmal der Kunde, du musst das testen, es kostet Geld. Ja, so. Dann sagen deine Leute, müssen wir uns auf das Ding einarbeiten. Wir wissen noch gar nicht genau, ob das überhaupt funktionieren wird. Vielleicht passt es ja auch gar nicht. Ja, und wenn das dann kommt, diese neue Technologie, dann verdienen wir nicht mehr so viel Geld damit wie mit der alten. Ja, weil die beherrschen wir und alles abgeschrieben und optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ja, so. Die Gefahr ist, dass diese neue Technologie eigentlich super ist, besser als die alte, was ja manchmal mit neuen Technologien der Fall ist, sonst wird es nie neue Technologien geben. Ja, so. Und sich, sag mal, bei ein paar Unternehmen durchsetzt, die vielleicht jetzt gerade anfangen auf dem Sektor oder die ein bisschen wacher ist als dein eigener Kunde. Und dann gelingt das da und dann spricht sich das rum. Irgendwann geht mal einer zu deinem Kunden und sagt ihm, schau mal, der und der und der, die machen das schon. Ja, du solltest das auch machen. Wir machen mal einen Test mit dir. Und dann sagt der Kunde, machen wir mal einen Test. So, wenn ihr den Test gut findet, mit wem führt er dann die neue Technologie ein? Mit dir oder mit dem, der ihm gesagt hat, du musst mal was Neues ausprobieren? Ja klar, mit dem anderen. So, und das ist jetzt nur einfach ein Beispiel mal aus unserem Geschäft, digitalen Dienstleistungsgeschäft, wo wir hier die Philosophie haben, never protect our business. Ja, das ist das Dümmste, was du machen kannst, zu versuchen, dein eigenes Geschäft zu schützen, zur Verteidigung gegen Neuerungen, sondern du musst die Neuerungen kritisch umarmen. Nicht jede Neuerung ist gut. Sollst auch nicht mit jeder zu deinem Kunden rennen. Ja. Aber wenn du den Eindruck hast, das könnte für unseren Kunden sinnvoll sein, solltest du offensiv mit dem Kunden drüber reden, ja, ohne Angst. Und das gilt aber für Neuerungen aller Art, glaube ich. Ja. Eine sinnvolle Neuerung von sich zu weisen, weil es aktuell läuft, bringt dich früher oder später also zumindest mal in eine Position der Schwäche gegenüber denen, die halt nicht so gehandelt haben.
Ja, mega wichtiger Punkt, denke ich. Und letztendlich muss man es auch nicht gleich immer mit den Kunden irgendwie ausprobieren, sondern man kann es auch erstmal selbst intern erkunden. Und ich finde es auch wieder eine dieser Sachen, wo man sagt, ja, für manche Sachen, die sind einfach wichtig. Und darauf, da muss man wieder diese Disziplin haben, auch mal sie einfach umzusetzen und mal zu probieren.
Deswegen ist für uns als Dienstleister wichtig, dass wir auch selbst Startups großziehen, weil wir da genau Sachen ausprobieren können, auf eigene Rechnung. Ja, aber nicht ohne, dass auch ein konkreter Nutzen dahinter stehen kann. Ja, wenn du jetzt einfach nur neue Technologien ausprobierst, so im Labor, ja, dann kommt ja nichts bei rum. Das macht dich als Unternehmer jetzt auch nicht unbedingt zufrieden. Aber wenn du das im Rahmen von einem Startup tust, ja, dann ist das eine völlig andere Geschichte. Ja. Dann hast du ja durchaus ein unternehmerisches Ziel, das du damit direkt verfolgst und auch erreichen kannst. Du generierst einen ernsthaften Proof of Concept, wenn es klappt, ja. Und dann kannst du zu Kunden gehen und kannst sagen, okay, pass mal auf, wir haben das hier selbst gemacht, ja. Das würden wir euch jetzt auch mal empfehlen.
Ja, mega guter Hinweis. Sachen also einfach nicht nur irgendwie konzeptionell durchzugehen, sondern dann auch, wenn man es nicht mit dem Kunden macht, dann einfach ja selbst ein Produkt oder zumindest ein Projekt dafür ins Leben rufen, wo man die Sachen dann ausprobieren kann. Und hast du noch ähnliche solche Prinzipien oder ihr, die ihr so anwendet, wie, ja, never predict your own business, sondern irgendwas anderes, wo du sagst, das sind so wesentliche Prinzipien, die immer wieder auftauchen, die euch besonders wichtig sind?
Also ich versuche auch nicht zu sehr Prinzipienreiter zu sein. Ich habe dir jetzt mal ein paar Prinzipien erzählt, die wir auch hier festgelegt haben. Prinzipienreiterei ist etwas, für das man ein Gleichgewicht finden muss. Du kannst ohne Prinzipien nichts aufbauen, aber zu viele Prinzipien sind auch gefährlich. Ja, auf Französisch gibt es ein schönes Sprichwort, das heißt auf Deutsch ungefähr, es ist gefährlich, zu viele Tugenden zu haben. Ja, und da ist was dran. Ja, du musst das Gleichgewicht finden. Prinzipien sind immer die geronnenen Gedanken von anderen oder aus früheren Zeiten oder beides. Ja, so. Und als Unternehmen und als Unternehmer solltest du nicht immer das Leben von anderen und anderer Zeiten leben. Ja, du musst auch immer wieder im Aufbruch sein. Deswegen sind zu viele Prinzipien jetzt sicher auch nicht gut. Also dieses Unternehmen hier, Cocomore, ist nicht nur auf Prinzipien aufgebaut, es ist auf Prinzipien aufgebaut, aber es ist auch darauf aufgebaut, dass unsere Haltung, unsere unternehmerische Haltung immer wieder Prinzipien in Frage stellen kann und zu neuen Prinzipien führen kann. Also ein Prinzip, das wir in diesem Sinne haben, das nämlich auch eine Infragestellung von Prinzipien bedeutet, lautet: lieber um Verzeihung bitten als um Erlaubnis. Ja, so, lieber mal was machen, es geht schief, sagst, okay, tut mir leid, ich habe daraus gelernt, ja, als fragen, darf ich das machen? Ja, weil dann passiert gar nichts, wenn alle immer nur fragen, darf ich das machen? Und ganz furchtbar finde ich es immer, wenn man versäumt, etwas Richtiges zu tun und dann sagt, ja, aber unsere Prozesse, unsere Abläufe, unsere Prinzipien haben ja nicht erlaubt, das Richtige zu tun, ja. Das sind dann oft auch Ausreden. Ja, ist genauso, wie wenn man sagt, ja, also wir sind jetzt hier leider gescheitert, aber wir haben alle Regeln eingehalten. Also ich segel gern, ja, und ich erinnere mich noch an eine Situation vor vielen Jahren. Da haben wir dann mal mit dem Segelboot den Grund berührt, ja, was nicht so gut war. Und dann hat der Navigator gesagt, ja, ich habe es kommen sehen. Ja, wo ich ihn dann fast gekillt hätte. Nicht, also sagen, okay, wir haben alle, ich habe alles super gemacht, ja, so, aber Mist, ja, ich meine, deine Aufgabe war auch noch zu sagen, hey, gleich einen anderen Kurs nehmen. Ja. So. Und deswegen also zu viele Prinzipien ist auch nicht gut. Ja. Also ein Prinzip, ein persönliches Prinzip, das ich habe, ich versuche es auch einigermaßen zu leben, gegenüber meinen Kollegen und Partnern, das ist, ich nenne das immer Zeitgeiz. Ja, ich sage also öfter mal Kollegen, seid geizig mit eurer Zeit. Das ist das Wertvollste, was ihr habt. Ja, da müsst ihr wirklich geizig sein. Es gibt, das hat mich sehr geprägt, ich habe ja mal Altphilologie studiert, es gibt die Briefe von Seneca an Lucilius, also Seneca, Philosoph, der ja, im ersten Jahrhundert nach Christus an seinen Freund Lucilius schreibt. Und in seinem ersten Brief schreibt er ihm, das Einzige, was wir wirklich besitzen, ist Zeit. Ja. Und das zitiere ich auch immer gern. Ja. Nur die Zeit gehört uns. Wir haben sonst eigentlich nichts.
Ja, mega wertvoller Gedanke. Und
aber das war es dann auch mit Prinzipien. Ja.
Okay, ja, mega interessant auch, wie unterschiedlich da manche Herangehensweisen sind. Und wenn wir uns jetzt auch so langsam dem Ende nähern, was ist denn so auch in den letzten 20 Jahren einer so deiner größten Aha-Momente oder vielleicht auch der wertvollsten Erfahrungen? Muss nicht die, sondern zumindest eine der, die dir jetzt einfach so einfallen.
Also ich gehe etwas weiter zurück als die letzten 20 Jahre. Darf ich das?
Klar.
Ich denke mal, der größte, ich nehme mal an, du spielst da jetzt auf das Berufsleben an, nicht wahr?
Kann, muss, aber ehrlich gesagt nicht.
Muss nicht sein. Okay, ich gehe aber trotzdem mal aufs Berufsleben. Da würde ich also ein bisschen weiter zurückgehen und ich würde sagen, der größte Aha-Moment für mich in meinem Berufsleben war, als ich zum ersten Mal selbst Tür-zu-Tür-Verkauf gemacht habe. Da habe ich in Spanien Enzyklopädien Tür-zu-Tür verkauft. So 48 Bände für damals ein paar hunderttausend Peseten, ja, also jetzt, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro. Ja? So. Und da gehst du von Tür zu Tür, ja, kalt, ja, und versuchst es zu verkaufen, natürlich auf Raten. Ja. Und da lernst du Demut, ja, was eine ganz wichtige Eigenschaft, finde ich, ist eines Unternehmers, ja, Demut. Und du lernst, dich auf Menschen einzustellen, ja. Und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, mein erster Tag, wo ich das gemacht habe, ja, das hat mich wirklich für mein Leben geprägt, ja. Also, du schaust auf niemanden mehr runter, ja, und du versuchst wirklich ganz schnell zu verstehen, wo du eigentlich bist, bei wem du bist, um was es denn geht und natürlich dann in dem Fall, wie du ihm was verkaufen kannst oder ihr. Ja. Ich denke mal, ich erinnere noch die Wohnungen, wo ich drin war an dem Tag, ja, bildlich, weil mich das so geprägt hat.
Wow, danke, dass du es geteilt hast. Was ist, wenn jetzt vielleicht auch, muss nicht wieder jetzt auf 20 Jahre begrenzen, aber wenn du sagst, so als du angefangen hast, dich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen, gibt es etwas im Nachhinein, wo du dir gewünscht hättest, das hättest du beim Anfang schon gewusst?
Bei unserem letzten Startup, das wir verkauft haben vor 2 Jahren an ProSiebenSat.1, da hatten wir eigentlich zunächst etwas anderes entwickeln wollen, als das, was die Firma nachher geworden ist. Und es hätte uns deutlich Zeit und Geld gespart, wenn wir von vornherein gewusst hätten, um was es geht. Das war am Ende eine Plattform für Werbung in Online-Shops. Da waren dann 80 Shops angeschlossen, da konntest du Werbung schalten als Unternehmen, dessen Produkte in dem Shop verkauft werden für diese Produkte. Ja. Und das Ganze war aber gestartet als eine Couponing-Plattform, weil wir aus welchen Gründen auch immer, tut jetzt gar nichts zur Sache, der Meinung waren, es müsste eine Plattform geben, über die du Rabattcoupons für deine Produkte in Online-Shops ausspielen kannst. Ja? Und dann hatten wir uns gesagt, okay, du musst ja irgendwie dann auch bekannt machen in den Shops, dass es die Coupons gibt. Und dazu muss man Werbung da ausspielen. Ja, das mit dem Werbung ausspielen war gar nicht so schwer zu entwickeln, aber das mit den Coupons war irre schwer, weil da musstest du ans Kassensystem ran, weil es da ja Rabatte gibt und weil das bei den Produktinformationen auftauchen muss, war hochkompliziert. Wir haben ganz, ganz viel Geld und Zeit investiert in diese Couponing-Funktion. Am Ende haben wir gemerkt, dass die Leute die Coupons bei uns nur gebucht haben, damit sie die Werbung haben konnten. Dann haben wir irgendwann schweren Herzens, und da musst du echt deinen ganzen Stolz runterschlucken, ja, für deine ganzen genialen Gedanken, die da drin stecken, haben wir gesagt, okay, wir schalten das alles ab, ja, das gibt's nicht mehr als Funktion, und wir machen jetzt einfach Werbung. So, das war's dann. Das hat dann funktioniert, ja, aber das wäre natürlich schon toll gewesen, das vorher zu wissen.
So, ist auch wieder, denke ich, ein perfekter, ja, perfekte Geschichte, da wieder zu diesem Punkt, zu dem Thema, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und auch da wieder, was wollen denn überhaupt die Kunden? Wie benutzen die, was brauchen die? Und nicht an der ursprünglichen Idee einfach weiter haften, sondern da auch wieder einfach flexibel zu bleiben.
Ja, du sagst es. Aber es tut halt schon manchmal weh, ja. Das will ich nicht verschweigen.
Das glaube ich sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, dass ist bis jetzt im Gespräch zu kurz gekommen oder einfach, was du nochmal besonders hervorheben möchtest?
Ich denke nicht. Du hast schon ziemlich gute, tiefgehende Fragen gestellt. Eigentlich hast du so eine Art psycho-organisatorische Piepshow hier mit mir veranstaltet, ohne dass ich das so richtig mitbekommen habe, wenn ich das mal Revue passieren lasse.
Ja, du, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ja.
Das war Changemaker. Links zu den erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.